Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Die Rolle der Sängerin Ingrid Sommer im Film Solo Sunny war eine der schönsten, die Renate Krössner gespielt hat. Wir erinnern an die Schauspielerin, die mit 75 Jahren gestorben ist. Die Bild-Zeitung behauptet, eine Studie des Virologen Christian Drosten sei grob falsch. Wir sprechen mit einer Medizinethikerin über problematische journalistische Praktiken und die Frage, ob Wissenschaftler es riskieren sollen, falsch interpretiert zu werden. Wenn am 29. Mai kein Wind weht, bekommt das Humboldt-Forum in Berlin eine Kuppellaterne mit Kreuz aufgesetzt. Historisch detailgetreu rekonstruiert ist die Inschrift nicht und ob sie und das Kreuz per se Weltoffenheit bezeugen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Nur wenige Tage nach ihrem 75. Geburtstag ist die Schauspielerin Renate Krössner in der Nähe von Berlin gestorben. Defa-Kinofilme wie Heiner Karos Publikumserfolg Bis dass der Tod euch scheidet oder Feuer unter Deck, in dem sie zusammen mit Manfred Krug die Besitzerin eines Restaurantschiffs spielte, machten Renate Krössner in den 70er Jahren bekannt. Wem ihr Name auf Anhieb nichts sagt, dem hilft der Filmtitel Solo Sunny vielleicht auf die Sprünge. 1980 kam Renate Krössner als Sängerin Ingrid in Konrad Wolfs Film bei der 30. Berlinale groß raus. Sie bekam für ihre Rolle den Silbernen Bären. Im Studio bei uns ist der Filmkritiker Peter Klaus. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Der Film Solo Sunny hat für Renate Krössner den internationalen Durchbruch gebracht. Großes Glück, denkt man sich. Sie hat diese Rolle wunderbar ausgefüllt. Wissen Sie, ob sie manchmal vielleicht auch damit gehadert hat?
Nein, sie hat gar nicht damit gehadert. Ich habe mal mit ihr darüber gesprochen. Diese Schlagersängerin Ingrid Sommer, genannt Sunny, das war ihre Rolle. Sie hat, als sie das Drehbuch bekommen hat, gedacht, das werde ich nie spielen können. Und wenn ich es spielen kann, dann wird der Film sofort verboten werden. So genau schaut er auf die DDR-Wirklichkeit. Und sie hat, wie wohl alle Rollen, ganz hart an sich gearbeitet, an der Figur. Und sie hat bis in die letzten Jahre hinein immer wieder auch in Interviews betont, ja, ich war natürlich nicht Sunny, ich war nicht Ingrid Sommer, aber ich war ihr ganz nah. Ich habe ihre Suche nach dem Glück verstehen können und vor allem habe ich verstehen können, dass sie immer wieder alles in Frage gestellt hat, dass sie immer wieder nachgebohrt hat, dass sie genau wissen wollte, wieso, warum, weshalb. Und da war sie ihr auch selbst wirklich ähnlich. Ich konnte Renate Krössner bei Dreharbeiten mehrfach beobachten. Ich habe sie im Theater erlebt. Sie hat dann vielleicht auch genervt. Sie hat die Texte der anderen Kollegen gekonnt und hat gesagt, nee, du hast, dieses Wort ist wichtig, vergiss es bitte nicht. Sie hat mit den Regisseurinnen und Regisseuren diskutiert. Sie wollte immer die Beste sein und sehr oft ist ihr das ja auch gelungen.
Sie sagen, Peter Klaus, Sie haben hart gearbeitet. Was macht denn das Spiel, das typische Spiel von Renate Krössner aus?
Die Genauigkeit der Figurenerarbeitung, da gab es keine Flüchtigkeit in der Charakterzeichnung und es gab nie, ich kann mich nicht erinnern, aber ich möchte fast behaupten, nie Sentimentalität. Sie konnte große Gefühlsaufwallungen auf eine sehr lakonische Art und Weise zum Ausdruck bringen. Sie wirkte ja oft eckig und kantig und das hatte auch viel mit ihrem Anspruch zu tun, das wahre Leben mit der Kunst zu reflektieren und das Eckige und Kantige ist ja nun mal das Spannendere als das Glatte und das Schöne, das war so gar nicht ihre Sache. Punktgenau war sie im Spiel und sie hat uns als Publikum dazu gebracht, mit den Figuren mitzugehen, weil sie uns durch die intelligente Vorbereitung, durch das Kraftvolle, mit dem sie jede Figur ausgefüllt hat, wirklich an die Hand genommen hat. Wir konnten mit den von ihr verkörperten Figuren, auch wenn wir vielleicht intellektuell manches anders gesehen haben, aber doch mitfühlen. Und fühlen ist ja einer der entscheidenden Schlüssel zum Kino, ja zur Kunst überhaupt.
Wir haben jetzt über das Kino gesprochen und ich hatte eingangs auch zumindest zwei Filme zitiert. Sie haben erwähnt, sie war im Theater auch sehr, sehr präsent. Wie war sie auf der Bühne?
Das fand ich ganz bemerkenswert. Ich werde jetzt keine Namen nennen, manche Filmschauspielerinnen, manchen Filmschauspieler im Kino sehr erfolgreich auf der Bühne wirklich baden gehen sehen. Und das war bei ihr überhaupt nicht der Fall. Auch hier hat sie genau den richtigen Ton gefunden. Sie hatte eine großartige Sprechmelodie. Sie konnte Worte zum Tanzen bringen und damit mich auch wieder an ihre Seite ziehen auf die Bühne. ich denke, ich habe da Proben mal beobachtet. Das war für die anderen nicht immer ganz einfach, weil das einfach mal so locker aus dem Ärmel schütteln war überhaupt nicht ihre Art. Sie wusste, was Timing heißt, was Rhythmus bedeutet, und sie konnte mit einem Fingerschnips das Publikum zum Lachen oder zum Weinen bringen. Das ist mit das Größte, was einer Schauspielerin, einem Schauspieler auf der Bühne gelingen kann.
Was hat denn Mitte der 80er Jahre zu ihrem Weggang aus der DDR geführt?
Dass sie als Persönlichkeit, als Schauspielerin, als Künstlerin, als Renate Krossner genauso eine Kämpfernatur war wie etwa die Solo-Sunny, diese Sängerin Ingrid Sommer, dass sie Fragen gestellt hat. Ich erinnere zu DDR-Zeiten, da gab es den Verband der Film- und Fernsehschaffenden, in dem sehr oft sehr hart diskutiert wurde, wenn Filme verboten wurden. Feuer unter Deck war so ein Film, mit dem es große Schwierigkeiten gab. Oder 1983 eine feine kleine Sozialstudie, einer vom Rummel. Da ist sie aufgetreten, da hat sie ihre Meinung gesagt. Da hat sie sich nicht davor zurückgescheut, den Funktionären zu sagen, was sie denkt. Und zum Teil sehr drastisch, sehr laut, sehr deutlich, sehr grob. Das hat sie unbeliebt gemacht. Und unbeliebt gemacht hat sie ihre ungeheure Popularität. Das ist ein Paradox, aber in der DDR war es ja so, wenn jemand den Mund aufgemacht hat und sie hat, das darf man sagen, die Schnauze aufgemacht und das Publikum hat es mitgekriegt, dann ist das Publikum ihr natürlich gefolgt. Und sie war ganz sicherlich eine Figur in den 70er, 80er Jahren, eine der Prominenten, die mit dafür gesorgt haben, dass es in der DDR ganz langsam möglich wurde, für alle den Mund aufzumachen.
Sie haben erzählt, Sie waren mehrfach bei Theaterproben dabei, bei denen dann Renate Krossner eben auch im Spiel zu sehen war, auf der Bühne stand. Was sind Ihre persönlichen Erinnerungen?
Das ist eine sehr komische Erinnerung. Ich bin mal vom Regisseur Gordian Mauck, ein sehr guter Regisseur, einer seiner letzten Filme, fantastisch, über den Filmregisseur Fritz Lang. Der hat, es muss 20, 25 Jahre her sein, ich habe jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, eine Komödie gedreht, eine melancholische Komödie, Zutaten für Träume. Und da gab es die Rolle eines Hörfunkreporters, die ich übernehmen durfte. Und natürlich, ich bin kein Schauspieler, ich wusste nicht, wohin mit den Händen. Ich habe geschwitzt und ich hatte eine große Szene mit dem Star, mit Renate Krossner, die die Hauptrolle gespielt hat. Und sie war im ersten Moment völlig verblüfft, was ich da machte, beziehungsweise nicht machte. Und dann war sie erstmal schroff und dann hat sie mich zur Seite genommen und hat sehr mütterlich auf mich eingeredet, hat gesagt, Junge, vergiss deine Hände, vergiss, wie du aussiehst. Sag deinen Text auf, ich habe dieses Stichwort, du hast jenes Stichwort. Das ist wichtig, dass wir da zusammenkommen. Vergiss die Kamera, vergiss die ganzen Leute, schau mir tief in die Augen, vertrau mir, wir kommen durch diese Szene durch. Und so war es dann auch, wir sind durchgekommen. Und wir haben uns dann hinterher noch unterhalten und ich habe gesagt, wie verblüfft ich war. Ich habe meiner Unkenntnis, als Kritiker hat man ja immer einen großen Mund, meiner Unkenntnis dann natürlich Ausdruck verliehen, wie man vor einer Kamera zu agieren hat. Und dann sagte sie, indem du gar nichts machst. Sei einfach du selbst. Du bist kein Schauspieler. Du kannst nicht gestalten, aber du kannst du sein. Und wenn du das bist, dann kommst du gut rüber. Und dann hat sie noch gesagt, weißt du, das ist wie im Leben. Du musst immer du sein. Und das habe ich nie vergessen.
Die Schauspielerin Renate Krossner ist mit 75 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Peter Klaus hat an sie und ihr Spiel erinnert dafür. Vielen Dank. Inhalte radikal zu verkürzen und zu simplifizieren gehört zum Geschäft der Bildredakteure. Wenn Journalisten des Massenblattes zur Stärkung Forscher oder in die Irre führender Thesen Personen zitieren, die sie selbst nie befragt haben, ja, dann sollten die Betroffenen reagieren. Der Virologe Christian Drosten und einige Wissenschaftler haben dies per Twitter getan und der tendenziösen Behauptung, die von Drosten geleitete Untersuchung zur Viruslast bei Kindern sei grob falsch, widersprochen. Die Bild beharrt weiter auf ihrer Sicht. Alena Büchs leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Sehr viele Wissenschaftler kommen in der Corona-Krise zu Wort. Christian Drosten ist der bekannteste. Dass seine Aussagen für Politiker Gewicht haben, weckt auch Neid, auch Misstrauen. Dass er von der Bild-Zeitung so angegangen wird, muss er das einfach ertragen, Frau Büchs?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir es jetzt hier mit einem Lernprozess zu tun haben. Methoden, bei denen man Zitate bringt, die man aus dem Zusammenhang reißt oder mit den Quellen gar nicht mehr spricht, sind immer problematisch. Und sie sind auch in diesem Fall sehr problematisch und natürlich ganz besonders problematisch, wenn es um Fragen geht, die uns im Moment alle so umtreiben. Also da müssen einfach Journalisten, die sich so verhalten, noch lernen, dass sie sich in dieser Hinsicht so nicht verhalten dürfen. Auf der anderen Seite gibt es auch einen parallel ablaufenden Lernprozess bei, ich sollte sagen, uns Wissenschaftlern, also alle Wissenschaftler, die sich jetzt zu den aktuellen Fragen äußern. Wir sind in der Wissenschaft nicht ausgebildet für diese Art von Wissenschaftskommunikation und letztlich auch nicht wirklich für diese Art von Politikberatung. Und ich glaube, das war in Echtzeit zu beobachten, wie herausfordernd das ist, wenn viele jetzt auf einmal damit konfrontiert sind, dass ihre Ergebnisse in ganz anderer Art und Weise, als das normalerweise in der wissenschaftlichen Community passiert, in die Öffentlichkeit geraten. Also ich glaube, da läuft gerade ein Prozess ab, dass auch Wissenschaftler erkennen, das ist vielleicht etwas, was wir mehr lernen müssen und wo wir uns einen Umgang zulegen müssen. Ich persönlich finde es gut, wenn man solche hochproblematischen Dinge nicht hinnimmt.
Die letzten Wochen haben ja gezeigt, dass die Welt der Wissenschaft eine Welt mit Regeln ist, die sich von denen der politischen Welt unterscheiden. Wissenschaftler bleiben auf Prozesse fokussiert, Politiker gern auf einmal getroffenen Entscheidungen. Sie nehmen sie nicht so schnell zurück. Sollten Wissenschaftler denn deshalb bei heiklen Themen zurückhaltender sein oder mehr darauf achten, wann sie mit Studienergebnissen in die größere Öffentlichkeit gehen?
Es ist sicher sinnvoll, darüber nachzudenken, wann ein solcher Zeitpunkt gekommen ist. Also das nicht unreflektiert zu machen, das ist, glaube ich, relativ klar, dass das gut ist. Aber die Wissenschaftler sind in meiner Sicht nicht in der Pflicht, da zu dosieren. Wissenschaft ist immer in einem Vergewisserungsprozess. Wissenschaft setzt sich Kritik aus. Wissenschaft arbeitet mit Vorergebnissen. Das gehört einfach zum Prozess der Wissenschaft dazu. Das sollte man transparent machen. Das ist wichtig, also man sollte darauf hinweisen. Aber ich sehe die Wissenschaft da jetzt nicht in irgendeiner Pflicht, diese Methodik zu verändern. Überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, notwendig, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man einfach einmal mehr darüber nachdenkt, wie und wann man etwas kommuniziert. Aber am Prozess selber sollte sich nichts verändern.
Nun wird es Wissenschaftler gehen, die, wenn sie sehen, wie man falsch zitiert wird, auch angegriffen wird, vielleicht sagen, es ist besser, im Elfenbeinturm zu bleiben, weil man nicht riskieren will, falsch verstanden und falsch interpretiert zu werden. Ist das die falsche Schlussfolgerung?
Das wäre sehr schade, denn es ist ja gerade wichtig, dass diejenigen, die skrupulös sind und denen es wichtig ist, dass ihre Ergebnisse und auch ihre Vorergebnisse präzise und korrekt wiedergegeben werden, dass die weiter kommunizieren. Es wäre sehr schade, wenn also diese Kollegen dann aufhören würden, Wissenschaftskommunikation in dieser Art und Weise zu betreiben. Auf der anderen Seite ist es schon verständlich, dass gerade diejenigen Kollegen, die nun sehr in der Öffentlichkeit stehen, da gibt es einfach einige, die haben jetzt eine Prominenz erfahren, die wirklich in den Schatten stellt, was ansonsten an medialer Aufmerksamkeit der Wissenschaft zukommt. Da kann ich schon verstehen, das nimmt auch einfach eine Frequenz an, in der man sich dann mit Medienanfragen beschäftigen muss. Da kann ich verstehen, dass diejenigen, die da ganz besonders stark nachgefragt sind, dann irgendwann sagen, also ihr lieben Leute, wenn ihr mir jetzt auch noch die Sachen um die Ohren haut, dann ist irgendwann mal gut. Und genau deswegen ist es ganz wichtig, dass die Medien damit auch sorgsam umgehen. Denn die Wissenschaftler müssen das nicht machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sie es weitermachen.
Nun gibt es ja sogenannte Preprint-Server, auf die Fachartikel direkt hochgeladen werden können. Und zurzeit sind da auch viele Untersuchungen im Umlauf, soweit ich weiß, die noch nicht umfassend begutachtet worden sind. Ist das ein generelles Problem?
Nein, das ist kein Problem an sich. Die Preprints sind ein wichtiges Mittel in der Wissenschaft. Die sind dazu gedacht, dass die wissenschaftliche Community sehr schnell über bestimmte Dinge diskutieren und debattieren kann. Wozu sie wirklich überhaupt nicht geeignet sind, ist diesen Peer-Review-Prozess, der sich normalerweise anschließt, zu überspringen und schon für Politikgestaltung genutzt zu werden, also als Grundlage. Das sollte nicht passieren. Deswegen sollte auch immer sehr klar formuliert werden, ob es sich um einen solchen Preprint handelt oder um eine Studie, die bereits ausführlich begutachtet wurde. Und ich glaube, was da im Moment stattfindet, ist einfach, dass in nie dagewesener Art und Weise Preprints in die Öffentlichkeit kommen und zum Teil in den Medien und auch zum Teil in der Politik einen ganz anderen Stellenwert erhalten, als sie das noch vor Monaten innerhalb der Wissenschaftscommunity hatten, wo einfach dann ganz anderer Umgang mit gepflegt wird. Und ich glaube, da muss man dann tatsächlich aufpassen.
Alena Büchs ist Professorin für Medizinethik. Sie leitet ein Institut in München und ist Mitglied im Ethikrat. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch zur Frage, ob Wissenschaftler im Elfenbeinturm bleiben oder riskieren sollten, falsch verstanden und interpretiert zu werden.
Sehr gern.
Gerade hat der Bund erklärt, noch einmal ein Corona-Hilfsprogramm für die Länder aufzulegen und das in dreistelliger Milliardenhöhe. Einzelheiten müssen noch besprochen werden, doch klar ist, dass ein Teil des Geldes für die Unterstützung der Kunst- und Kulturszene verwendet werden soll. Wie Freiberuflern in Bayern und Brandenburg geholfen wird, darüber haben wir in den vergangenen Wochen berichtet. Heute schauen wir nach Mecklenburg-Vorpommern. In Schwerin erreiche ich unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sieht denn die Lage für freischaffende Künstler in Mecklenburg-Vorpommern aus?
Also seit knapp 2 Wochen dürfen Museen und Galerien Publikum ins Haus lassen. Also wer da ausstellt, hat es schon mal ein bisschen besser. Die Veranstalter des traditionell über Pfingsten stattfindenden Ereignisses Kunst offen, die haben heute bekannt gegeben, dass sie zwar die Eröffnungsveranstaltung im vorpommerschen Lötz ausfallen lassen, die sollte am Freitag stattfinden, aber ansonsten dürfen und werden alle bildenden Künstler im Land, die es wollen, ihre Ateliers, Galerien, Werkstätten von Samstag bis Pfingstmontag öffnen. Das klingt schon mal nicht schlecht. Wer sein Geld hingegen als Musiker verdient, als Schauspieler oder Sänger und stark von Auftritten lebt, der muss weiter darauf hoffen, dass Theateraufführungen, Konzerte, Filmproduktionen erst noch erlaubt werden. Das ist noch nicht der Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Und das betrifft auch den Rostocker Sänger und Geiger Robert Beckmann, der mir Folgendes am Telefon erzählt hat.
Ich arbeite jetzt seit nahezu 32 Jahren als freischaffender Künstler, Musiker. Und diese Auf und Abs, die ist man tatsächlich schon ein bisschen gewöhnt. Was neu ist, ist tatsächlich der Einbruch sämtlicher Einnahmen von einem Tag auf den anderen auf null, also mit dem 13. März. Und wie es jetzt aussieht, wird es ja auch noch tatsächlich ein bisschen länger dauern.
Da hat Robert Beckmann recht. Die bisherigen Lockerungen hier in Mecklenburg-Vorpommern reichen noch nicht, damit freischaffende Künstler wie er wieder gegen Gage und Honorar auftreten können.
Und mit was für Hilfen vom Land Mecklenburg-Vorpommern können Freischaffende rechnen?
Also hier können Solo-Selbstständige wie überall in der Bundesrepublik seit Mitte März eine sogenannte Corona-Soforthilfe beantragen. Das passiert hier beim Landesförderinstitut in Schwerin und das gilt auch für Künstler und Kulturschaffende. Dieses Instrument, das hat sich schnell gezeigt, zielt aber an der Lebenswirklichkeit der meisten Freischaffenden vorbei, denn deren weiterlaufende Kosten haben nur selten mit förderfähigen Gewerbemieten oder mit Leasingraten für Dienstwagen zu tun, sondern vielmehr mit der Miete für die Wohnung. Mit anderen Lebenshaltungskosten. Die aber dürfen bei dieser Corona-Soforthilfe keine Rolle spielen. Dafür ist die Grundsicherung da, sprich Hartz IV. Und damit wiederum tut sich so mancher Kunstschaffende schwer, auch Robert Beckmann.
Einerseits sind wir aufgrund der Pandemie und der damit geltenden Bestimmungen de facto tatsächlich arbeitslos, wollen es aber nicht in der Deklaration so haben. Also ich möchte nicht als arbeitslos erklärt werden, weil ich fühle mich nicht arbeitslos bis zum Einsetzen dieser Maßnahmen. War ich durchaus in der Lage, mich zu ernähren und habe nicht vor, jetzt im Prinzip auf eine soziale Grundsicherung zurückverwiesen zu werden, die nichts mit meinem Berufsbild, mit meinem Berufsstatus zu tun hat. Ich bin Musiker, ich bin kein arbeitsloser Musiker. Und das ist für mich schon eine Begriffsklärung in der Handhabung, die vorgenommen werden muss.
So, und was sagen die Künstler? Viele sagen, es wäre besser, wenn das Land Mecklenburg-Vorpommern seinen solo-selbstständigen Künstlern eine Art bedingungsloses Grundeinkommen zukommen lassen würde, bis die Corona-Krise zu Ende ist. 1.000 Euro monatlich, das haben kürzlich mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief an die Ministerpräsidentin gefordert und unter anderem auf Bayern verwiesen. Die Bayern hätten so etwas Ähnliches ja für 3 Monate versprochen. Warum nicht? Auch Mecklenburg-Vorpommern. Und das klingt jetzt so, als wenn die Landesregierung hier die Taschen zuhält, aber das stimmt nicht. Ich habe vielmehr den Eindruck gewonnen, dass man sich im hiesigen Kultusministerium durchaus eine schlaue Idee hat einfallen lassen.
Und was ist der Clou dieser schlauen Idee?
Also die Idee heißt Übergangsstipendium, ist mal eben 2000 Euro pro Person wert. Und der Charme besteht darin, dass Stipendien ja grundsätzlich steuerfrei sind. Sie werden auch nicht auf etwaige staatliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch 2 angerechnet. Das heißt auch nicht mit der Grundsicherung, die die Antragsteller natürlich parallel in Anspruch nehmen können. Das hat mir die Kultusministerin Bettina Martin so erklärt.
Die schwierige Aufgabe war, eine Hilfe zu erdenken, die nicht als Lebensunterhalt gezählt wird, weil alles, was wir zahlen würden als Land, als Lebensunterhalt für Künstlerinnen und Künstler, würde sofort eingezogen werden über SGB II. Das heißt, alle Künstlerinnen und Künstler, die in der Grundsicherung sind, hätten davon überhaupt nichts, von dem Geld, was nämlich angerechnet wird. Deswegen machen wir es eben nicht so wie Bayern, die gesagt haben, wir geben euch einfach mal Geld rüber, 3 Monate jeweils 1000 Euro, weil das, ich bin mir da sehr sicher, wird angerechnet auf SGB II, auf Grundsicherung.
Also halt mir fest, von einem Stipendium bleibt alles beim jeweiligen Künstler hängen. Und das ist eine Idee, die auch etliche Kulturabteilungen in anderen Landesministerien durchaus auf Interesse stößt. Das hiesige Kultusministerium hat mir heute Abend nochmal mitgeteilt, dass von hier aus Entwürfe angefordert worden sind, unter anderem von Hessen, Brandenburg und auch von Schleswig-Holstein.
Und wer kann sich Hoffnung machen, so ein Übergangsstipendium zu erhalten?
Also folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Man muss seinen ersten Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben. Man muss über die Künstlersozialkasse, also die KSK, renten- und krankenversichert sein. Und man muss in dem Antrag eine Idee zu einem künstlerischen oder auch journalistischen Projekt notieren, mit dem man sich während der erzwungenermaßen auftraglosen Corona-Zeit befassen möchte. Dafür müssen keine ellenlangen Projektanträge verfasst werden, das hat mir die Ministerin versichert, sondern seine Idee zu skizzieren. Und später sei lediglich ein, wie sie sagt, kleiner Bericht zu erstellen. Das ist bei Stipendien üblich, dass man im Nachhinein etwas berichtet und natürlich seine Arbeit vorstellt. Und das sei auch wichtig, denn anders hätten Finanzministerium und Landesrechnungshof diesem Programm, dieser Idee gar nicht zugestimmt. Das ist übrigens mit 20 Millionen Euro gefüllt, würde folglich für 10.000 Künstler oder Künstlerinnen oder auch Journalisten reichen. Beantragt haben dieses Übergangsstipendium bislang 348 Menschen, 279 Anträge sind bewilligt worden und bislang, Stand heute, ist 500.000 Euro bereits ausgezahlt.
Dann bleibt ja eigentlich noch genug abrufbare Förderung übrig. Silke Hasselmann hat uns gesagt, wie die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern freischaffenden Künstlern in der anhaltenden Krisenzeit helfen will. Und vielleicht wird es Übergangsstipendien ja auch bald in anderen Bundesländern geben. Ihnen noch einen guten Abend in Schwerin.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Daniel Merschke für uns.
Das Deutsche Historische Museum sucht für ein Forschungs- und Dokumentationsprojekt private Fotos aus dem ostdeutschen Alltag zwischen 1980 und 2000. Das Konzept sieht vor, dass Amateurfotografen ihre Aufnahmen präsentieren und auch kommentieren. Die dazu geführten Gespräche werden aufgezeichnet, ausgewählte Aufnahmen in die Sammlung des Deutschen Historischen Museums aufgenommen. Mit den Dokumenten sollen biografische und familiäre Brüche und Kontinuitäten vor und nach der Wende festgehalten werden. Können Sie sich einen Roman um Kommissar Brunetti in Corona-Zeiten vorstellen? Donna Leon, die Erfinderin von Brunetti, kann das nicht. Ihr neuester Roman mit dem bescheidenen Kommissario sei noch vor der Krise entstanden. Und damals habe Brunetti noch deutliche Kritik an den Touristenmassen in Venedig geübt.
Aber das kann ich so jetzt nicht mehr schreiben, denn die Italiener denken so nicht mehr. Man kann es jetzt höchstens aus der Perspektive schreiben, dass man sagt, ach, ich erinnere mich noch daran, als mich die Touristen wirklich genervt hatten, als das wirklich noch ein Thema war. Ich kann mir das jetzt so nicht ausdenken, wie es jetzt ist und das so beschreiben. Das käme mir auch irgendwie unehrlich vor und es wäre eine Art Missbrauch des Unglücks anderer, denke ich. And it seems to profit from the
misfortune of other people. Donna Leon hat ab 1981 mehr als 30 Jahre in Venedig gelebt. Ihre Geschichten um Kommissar Brunetti wurden in viele Sprachen übersetzt und 26 Mal auch für das ARD-Fernsehen verfilmt. Und das hier ist Bodo Wartke am Klavier. Lange Zeit konnte der Kabarettist nicht auftreten. Erst kürzlich hat es dann geklappt im Rahmen eines Livestreamings und ohne Publikum. In der Corona-Krise sei es schwer, sich zu motivieren, sagte Wartke auf Deutschlandfunk Kultur.
So viele Leute haben gesagt, oh, du hast doch bestimmt gerade voll viel Zeit. Ja, ja, Pustekuchen. Also ich habe halt Ideen, wenn es ein klares Ziel gibt, auf das ich hinarbeiten kann. Und zu Beginn war ja gar nicht klar, kann ich überhaupt jemals wieder vor Publikum auftreten? Und wenn nein, wozu dann noch Lieder schreiben? Und es ergab sich halt die Möglichkeit eines ersten Streaming-Konzertes, für das ich dieses Lied dann im Grunde fertig geschrieben habe.
Ja, und das Lied, auf das sich der Klavierkabarettist Bodo Wartke hier bezieht, nimmt den Corona-Virologen Christian Drosten aufs Korn. Auf Wartkes neuem Album Wandelmut ist dieser Song allerdings nicht zu hören. Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung hat sich von ihrem Vorstandsmitglied Erik Lehnert getrennt. Die Mitglieder des Trägervereins hätten sich mehrheitlich gegen Lehnert ausgesprochen, steht in einer Mitteilung der Stiftung. Grund für Lehnerts Abberufung sei seine Rolle beim Institut für Staatspolitik des neurechten Verlegers Götz Kubitschek, heißt es aus Kreisen der AfD. Das Institut wird vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall betrachtet. Lehnert ist dort nach eigenen Angaben Vorsitzender des Trägervereins.
Wenn am 29. Mai absolute Windstille in Berlins Mitte herrscht, dann kann der Kuppel des Humboldt-Forums die Laterne aufgesetzt werden. Und nicht nur das, auch ein 17 Tonnen schweres Kreuz. Letzteres machte die Spende der Witwe des Versandhändlers Otto möglich. Und weil es eine Spende ist, wurde öffentlich, abgesehen von einer kurzen scharfen Polemik, nicht wirklich über den Sinn dieser Beifügung gestritten. Jetzt, kurz bevor endgültig Tatsachen geschaffen werden, wird das Aufsetzen des Kreuzes in der Presse kritisiert und die Intendanten des Humboldt-Forums beeilen sich, unterschiedliche Meinungen prominenter Persönlichkeiten auf ihrer Homepage abzubilden. Für sie steht aber fest, dass mit der Montage der Kuppellaterne die detailgetreue Rekonstruktion der Fassaden des Berliner Schlosses endlich abgeschlossen sei. Nikolaus Bernau ist Architekturkritiker und beobachtet das Bauvorhaben von Anfang an. Bevor auch wir gleich nochmal die Sinnfrage stellen, sagen Sie uns doch kurz, welche Bedeutung die Kuppel für das Schloss hatte.
Sie hatte vor allem eine sehr große Bedeutung für den Bauherrn, nämlich König Friedrich Wilhelm IV. Es gab schon im Barock die Idee, dort einen hohen Turm zu bauen. Deswegen gibt es diesen massigen Unterbau. Danach hat sich da eigentlich nichts mehr getan. Es gab immer auch an anderer Stelle eine Schlosskapelle, also man brauchte nie eine. Und Friedrich Wilhelm IV. Hat beschlossen, im Rahmen seines insgesamt sehr ausgebreiteten religionspolitischen Engagements im Schloss eine neue Kapelle zu bauen. Das sollte ursprünglich mal, als er noch Kronprinz war, nur eine ganz flache Kuppel werden. Da gibt es ganz nette Zeichnungen von Karl Friedrich Schinkel für. Und die wurden dann, als er König war, wirklich systematisch, ja, man könnte sagen, aufgeplustert. Und da wurde eben dieser doch sehr, sehr große Turm draufgestellt mit der sehr hohen Kuppel. Das war insgesamt dann über 70 Meter hoch. Und wurde übrigens auch im 19. Jahrhundert schon sehr scharf kritisiert, nämlich als viel zu groß für das Schloss. Aber es war eben ein Zeichen. Der König wollte in die Stadt, die ja damals anfing, auf 4 Geschosse hochzuwachsen und teilweise schon 5 Geschosse hatte, wollte in die Stadt zeigen, wer hat die Macht. Vor allem nach der Revolution von 1848. Das Projekt beginnt zu 1844, wird dann 1854 fertiggestellt. Und er wollte zeigen, ich bin der Monarch. Ich habe die Dominanz in der Stadt. Ich bin auch der oberste Bischof in Preußen. Das war diese spezielle Konstruktion der Staatskirche. Das heißt, ich habe auch das Recht, an der obersten Stelle der Stadt eine Kirche zu bauen mit einer weit sichtbaren Kuppel und eben auf dieser Kuppel diesem doch sehr, sehr strahlenden Kreuz.
Und warum, Nikolaus Bernau, bricht die Debatte über diese 35 Meter hohe Kuppel mit Kreuz erst jetzt richtig los?
Naja, letztlich deswegen, weil das Ganze niemals so richtig kommuniziert wurde, was da eigentlich gebaut wurde. Also, dass die Kuppel drauf kommt, okay, damit hatte man sich irgendwie arrangiert. Was dann die Kuppel genau ist, darüber hat sich wirklich kaum jemand informiert in dem Sinne. Das ist vor 2 Jahren eben dann plötzlich hochgekommen, als bei einer Baustellenbesichtigung klar wurde, hallo, da kommt auch oben ein riesiges Kreuz drauf. Und da wurde aber zum Beispiel über die Inschrift überhaupt nichts mehr gesagt. Das wurde auch nicht von der Schlossstiftung oder von ähnlichen Leuten kommuniziert in irgendeiner Form. Was ist denn dieses Kreuz? Was ist denn genau diese Inschrift? Und wenn man sich die alten Fotos anguckt, ist die Inschrift eben auch, das war damals nicht so eine wirklich saubere Luft, die ist ziemlich verdreckt, die ist schwer zu lesen. Da hat man sich schlichtweg nicht drum gekümmert. Das war eine ganz praktische Angelegenheit. Aber die Inschrift hat es eben wirklich in sich. Sie ist komponiert worden von Friedrich Wilhelm IV., höchst Dero selbst, möchte man sagen, und ist aus zwei Stellen, aus der Apostelgeschichte und aus einem Brief an die Philipper, also von Paulus, zusammengesetzt. Das ist so ein bisschen laientheologisch, das Ganze, und ist schon eine eindeutige Ansage. Ich will das mal kurz zitieren. Es ist keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Und wann wurde genau festgelegt, dass das Kreuz und die Inschrift auch nachgebaut werden sollen?
Also der erste Schritt war die Veränderung der Wettbewerbsausschreibung in der Jury. In der Wettbewerbsausschreibung und auch im Bundestagsbeschluss von 2002 steht nämlich von der Kuppel gar nichts drin. Sondern die Jury hat selber entschieden, die Kuppel gehört mit zu dem Projekt dazu. Das war der erste Schritt, damit war die Kuppel schon mal wieder da. 2012 gab es offensichtlich eine Sitzung der Baukommission, in der auch die Rekonstruktion oder der Nachbau, besser gesagt, ist ja keine Rekonstruktion, sein Nachbau des Kreuzes beschlossen wurde, und in dem Rahmen wurde irgendwie auch über die Inschrift geredet. So genau ist das gar nicht festzustellen. Das scheint alles so ein bisschen leger gehandhabt worden zu sein. Wir beschließen mal, die Kuppel zu bauen, dann bauen wir auch die Inschrift und das Kreuz nach und machen uns eigentlich keine Gedanken darüber, dass Kreuz und Inschrift eben auch eine Bedeutung haben. Und das ist vielleicht das Interessanteste bei dem ganzen Prozess, dass so wenig über Bedeutung nachgedacht wird und ungeheuer viel ja über Formen geredet wurde.
Und welche religionshistorische Vorstellung verband Friedrich Wilhelm IV. Mit dem Bau der Kapelle?
Ja, die ist eben sehr seltsam. Also die kommt vor allem aus dieser Inschrift heraus. Also man hat eine Kapelle und oben ein Kreuz, das ist irgendwie in sich schlüssig. Diese Inschrift klingt auf den ersten Moment erstmal sehr antijüdisch, ganz klar. Nur diejenigen, die an Jesus glauben, haben überhaupt eine Möglichkeit, das Heil zu erreichen. Sie ist durchaus auch auf den ersten Blick so ein bisschen antiorthodox. Es gab auch eine orthodoxe Bevölkerung im ja sehr großen Preußen und vor allem antikatholisch, weil eben der Glaube an Jesus das Entscheidende ist. Nicht die persönliche Tat, nicht das Ritual, sondern nur der Glaube ist das Entscheidende. Das hat allerdings Christoph Markschies, der ehemalige Präsident der Humboldt-Universität, doch ein bisschen auch skeptischer gemacht, wenn man das so einfacher ansieht, weil gleichzeitig hatte Friedrich Wilhelm IV. Eben auch diese Vorstellung zurück zu einem mittelalterlichen Christentum mit sehr katholischen Formen für das evangelische Staatschristentum Preußens, mit der Vorstellung sogar einen Erzbischof zu installieren. Also das ist so eine gemischte Angelegenheit und das ist natürlich tatsächlich interessant, dass durch dieses Kreuz oben diese ganze Mischung auch wieder bewusst wird.
Sind denn die Verse, die Sie schon zitiert haben aus der Apostelgeschichte und dem Philipperbrief, korrekt rekonstruiert worden?
Nein, deswegen ist auch dieses Argument von wegen, das ist der Abschluss der Rekonstruktion, einfach nicht korrekt. Es wurde der Text von 1848 genommen, gemischt mit Buchstaben von 1884, das Ganze noch grammatisch korrigiert. Das heißt, das ist auch wie jeder Nachbau eine moderne Schöpfung.
Und wie will die Humboldt-Forum-Stiftung jetzt mit dem Kreuz, der Kuppel und der Inschrift umgehen?
Ja, die haben natürlich ein echtes Problem, weil unten in diesem großen Bau sollen ja die Kulturen Afrikas, Asiens, Nord- und Südamerikas ausgestellt werden, die genau mit diesem militanten Anspruch des Christentums, nur unter Jesu kannst du überhaupt zum Heil finden, nun wirklich nicht unbedingt zu ihrem Heil gefunden haben. Und der aktuelle Stand ist der, man will das kommentieren in irgendeiner Form mit Inschrifttafeln, man weiß noch nicht so genau wo, wahrscheinlich oben auf der Dachterrasse. Und man will dann irgendwie, das ist die aktuelle Verlautbarung, damit kreativ arbeiten und das Kreuz und die Inschrift als Herausforderung nehmen, um mit den Sammlungen im Haus kritisch auch über die christliche Geschichte der Welt nachzudenken. Wie das genau aussehen soll, wissen wir noch überhaupt gar nicht.
Sehen wir, was am 29. Mai passiert, ob morgens ein Wind weht oder absolute Flaute herrscht und die Kuppellaterne mitsamt dem Kreuz auf das Humboldt-Forum gehoben wird. Vielleicht müssen wir aber doch auch bis nach Pfingsten warten. Wäre nicht verkehrt, vermutlich. Nikolaus Bernau war bei uns im Studio. Danke für den Besuch.
Ich fände das auch ganz gut, wenn das bis nach Pfingsten dauern würde.
Vergangenen Mittwoch hat der Stadtrat von Radebeul in geheimer Sitzung einen neuen Leiter für das Kulturamt gewählt. Völlig überraschend setzte sich die Mehrheit der Stadträte mit den Stimmen von CDU und AfD über die Empfehlung der Verwaltung hinweg und wählte mit 17 zu 15 Stimmen statt einer erfahrenen Kulturamtskandidatin einen Literaten, dem Kritiker rechtsgerichtetes Denken vorwerfen. Kunst- und Kulturschaffende in Radebeul und Dresden forderten in einem offenen Brief die Annullierung der Entscheidung. Gestern Abend tagte der Ältestenrat. Nun ist klar, die Wahl muss wiederholt werden. Einzelheiten von Alexandra Gerlach.
Es ist ein Paukenschlag. Tagelang hatte der parteilose Oberbürgermeister Bert Wentsche betont, dass er keinerlei rechtliche Möglichkeit habe, um in die umstrittene Wahl des neuen Kulturamtsleiters einzugreifen. Gestern Abend teilte das Stadtoberhaupt dem Ältestenrat mit, dass er Widerspruch gemäß § 52 Absatz 2 Sächsische Gemeindeordnung gegen die Wahl einlegen werde.
Ein Kulturamtsleiter hat aus meiner Sicht vor allen Dingen die Aufgabe, einen Diskurs in der Stadt zu erzeugen, einen Diskurs über alle kulturpolitischen Meinungen, über die Meinungsvielfalt, über die Vielfalt der Kunstsprache.
Doch die Wahl des umstrittenen Literaten Jörg Bernig zum neuen Kulturamtsleiter habe die Stadtgesellschaft tief gespalten und aufgebracht.
Und das ist ein Thema, was dieser Diskursfähigkeit natürlich nicht zuträglich ist. Und damit der Funktion, der ureigenste Funktion eines Kulturamtes, eine Bühne für Diskursermöglichung zu sein und nicht selber Teil der Polarisierung zu sein. Und das ist aus meiner Sicht nachteilig für die Stadt.
Überrascht habe der Ältestenrat reagiert, sagt Wentsche. Und auch im Radebeuler Kulturverein hatte man mit dieser Entwicklung nicht gerechnet.
Mich hat das überrascht. Mich hat das letztendlich auch positiv überrascht, wenn man das so sagen kann,
sagt Vereinsgeschäftsführer Björn Reinemer. Der Verein hatte Druck auf die Stadtspitze gemacht und die Revision der Personalentscheidung gefordert. Jörg Bernig stehe im Widerspruch zu all dem, was, Zitat, die Radebeuler Kulturlandschaft seit Jahrzehnten prägt und einzigartig macht, heißt es in einem offenen Brief, den rund 120 Menschen bislang unterschrieben haben. Darunter namhafte Kunst- und Kulturschaffende aus ganz Sachsen sowie Unternehmer, Selbstständige und andere. Vor allem aber stießen sie sich an dem Eindruck, dass die Wahl Bernigs nur durch eine Allianz demokratischer Parteien mit der AfD im Stadtrat möglich wurde.
Wir sind ja keine politische Gruppierung, sondern wir sind wirklich parteiübergreifend. Wir wissen bis heute nicht, wie die Abstimmung war, weil es eine geheime Abstimmung war, wer da wie vielleicht auch unterwegs war, keine Ahnung.
Kritiker werfen dem Lyriker und Schriftsteller Bernig rechtsgerichtetes Denken vor. Er habe mehrfach in Essays und öffentlichen Reden migrations- und islamfeindliche Thesen und Gedanken geäußert, die dem AfD- und Pegida-Denken nahe sind. Er sei als Vordenker der neurechten Bewegung einzustufen und publiziere unregelmäßig in ausgewiesenen Zeitschriften dieses Spektrums, heißt es. Doch wer ist Jörg Bernig, der seit 2010 auch Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste ist? Frage an Klaus Michael, den Präsidialsekretär der Akademie. Er betont:
Jörg Bernig ist sicherlich kein Vordenker der Neurechten, aber er setzt sich mit Positionen der Neurechten auseinander, übernimmt Teile dieser Positionen und gießt sie in einen anderen, sagen wir mal, auch literaturhistorischen oder kulturhistorischen Kontext.
Die Liste der Ehrungen und Preise für den Lyriker, der 1964 im sächsischen Wurzen geboren wurde und der zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zum Bergmann mit Abitur absolvierte, ist lang. Seit 2005 ist er Mitglied im Deutschen Pennzentrum. Der Schriftstellerverband rief den 56-Jährigen dazu auf, seine Position zu überdenken. Im Dezember 2015 hatte sich Bernig in einem Essay in der Sächsischen Zeitung unter dem Titel »Allenthalben Zorn« kritisch über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geäußert und dabei Positionen bezogen, wie sie zu der Zeit auch ähnlich bei AfD und Pegida zu hören waren. Dieser Text löste heftige Reaktionen auf allen Seiten aus. Bernig kommentierte den Streit in einem Interview mit dem Deutschlandfunk im Jahr 2018 so.
Also all das, was für mich auf der Hand lag, dass auch andere kulturelle Konflikte hierher importiert worden sind nach Deutschland. All das hatte ich vorher gesagt. Aber Ich bin in diesem Moment wahrscheinlich der Spielverderber gewesen.
Im September 2016 eckte der Lessing-Förderpreisträger erneut an, in der sogenannten Kamenzer Rede. Diese sieht Friedrich Wilhelm Junge, Schauspieler, Urgestein und Kunstpreisträger der Stadt Radebeul, kritisch.
Ich glaube nicht, wenn er dann Kulturamtsleiter wäre, dass er völlig anderen Sinnes ist. Denn er hat seit Jahren veröffentlicht er seine, sagen wir, deutsch-nationalen Thesen und Gedanken. Und ich glaube nicht, dass er dann plötzlich ein anderer wäre.
Stimmt der Stadtrat dem Widerspruch des Oberbürgermeisters zu, so könnte es schon bald zu einem neuerlichen zweiten Wahlgang kommen. Die AfD protestiert. Der Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge kommentiert.
Ich habe nur mit Verwunderung gelesen, aha, was gestern nicht ging, heute geht das auf einmal. Und offensichtlich der Druck von der Straße hat das veranlasst. Und das ist zunächst einmal ein urdemokratischer Vorgang.
Im sächsischen Radebeul wird die Wahl einer Kulturamtsleiterin oder eines Leiters wiederholt. Wir beobachten den Fortlauf. Was am Mittwoch in den Feuilletons steht, hören Sie von Gregor Sander.
In der Psychologie ist die Langeweile bisher kaum erforscht, behauptet Nikolaus Freund in der Süddeutschen Zeitung. Warum das so ist, wird uns nicht verraten, aber dafür gibt es eine genaue Definition dieses Zustands. Ich würde Langeweile als das unangenehme Gefühl definieren, etwas zu wollen, aber sich nicht auf befriedigende Aktivitäten einlassen zu können, stellt John D. Eastwood fest. Er ist Professor für klinische Psychologie in Toronto und hat ein Buch über die Psychologie der Langeweile geschrieben. Daher weiß er auch, dass dieser Zustand durchaus gefährlich sein kann. Wenn Menschen langweilig ist und sie das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, dann suchen sie nach Bedeutung in der Feindseligkeit gegenüber anderen. Nach dieser Definition könnte vielleicht auch die Redaktion der Bild-Zeitung von Langeweile getrieben gewesen sein, als sie beschloss, den Virologen Christian Drosten frontal anzugehen. Das Ganze ist eine Geschichte aus dem kleinen Lehrbuch des Boulevardjournalismus, Kapitel »Wie baue ich mir einen Aufreger«, schreibt Steffen Grimberg in der Taz und fasst zusammen. Man nehme einen prominenten Menschen aus der Wissenschaft und dessen Studie. Dann glaubt man ein paar Aussagen anderer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, die den Ergebnissen der Studie tatsächlich oder vermeintlich widersprechen. Mit denen konfrontiert man den erstgenannten Wissenschaftler. Und damit es auch spannend wird, lässt man eine möglichst knappe Frist für die Antwort. Blöd nur, dass die von der Bild-Zeitung zitierten, angeblich Drosten-kritischen Wissenschaftler eilig erklärten, mit dieser Form des Journalismus nichts zu tun haben zu wollen, was Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu folgendem Fazit führt. Der jüngste Ausfall gegen den Virologen Drosten ist nur ein Artikel von vielen, mit denen sich die Bild-Zeitung und ihr Chefredakteur als die wahre Stimme des Volkes gerieren. Von den Covidioten, die sich am Wochenende zu Tausenden versammeln und gegen den Staat hetzen, ist das nicht weit entfernt. Wer die Langeweile mit einem baldigen Gang ins Theater bekämpfen möchte, wird zumindest in Berlin noch ausgebremst. Vehementer, als man das vom chronisch gut gelaunten Kultursenator gewöhnt ist, agiert Klaus Lederer in der ersten Sitzung des Kulturausschusses seit dem 9. März. Der Wettstreit, wer am schnellsten wieder aufmacht, macht mich nervös, sagt er. Und der Kultursenator führt dafür auch Argumente an, wie Frederik Hansen im Berliner Tagesspiegel berichtet. Der Schaden könnte enorm sein, warnt Lederer, wenn übereilt geöffnete Konzertsäle und Theatersäle zu Corona-Hotspots werden. Dann nämlich werden die Leute langfristig Angst haben, diese Kulturorte zu besuchen. In dieser Spielzeit wird es also wohl kein Theater mehr in der Hauptstadt geben. Ob die fehlende politische Bühne Gerhard Schröder vor das Mikrofon getrieben hat, ist nicht überliefert. Mit seinem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander unterhält sich der Bundeskanzler AD im Podcast »Die Agenda« und Axel Weidemann von der FAZ hat ihm zugehört. Es beginnt natürlich mit Corona, was er als Kanzler gemacht hätte und wie es ihm so geht. Gelebt, sagt der Altkanzler im gewohnt jovialen, aber weicher gewordenen Plauderton, habe er weniger dramatisch, es war aushaltbar. Dann wird noch die Regierung mit warmen Worten gelobt und Weidemann fällt folgendes Urteil. So hat der Glaube, dass wenn zwei sich verstehen, schon ein interessantes Gespräch dabei herauskommen wird, uns auch diesen gemütlichen Podcast beschert. Irgendwo zwischen Opa erzählt vom Krieg und einem Bewerbungsgespräch für einen Eintrag ins Poesiealbum von Sigmar Gabriel. Oder, wie es der Langeweile-Forscher Eastwood in der SZ sagt, wenn jemand eine kreative Veranlagung hat,
könnte Langeweile ihn dazu bringen, diese zu nutzen. Aber Langeweile selbst macht nicht kreativ.
Klare Aussage. Gregor Sander hat sie in den Feuilletons vom 27. Mai gefunden. Und das war Fazit mit Sigrid Brinkmann.